Vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen so eine Art Ankündigung des Pfingstfestes gesehen. Und der Moderator, der hatte so ein Bild im Hintergrund. Da kam eine Taube aus dem Himmel, aber so von unten fotografiert, so dass die Krallen so vorausgestreckt waren. Das sah richtig gruselig aus. Und er meinte, er hält nichts von solchen Tieranalogien. Also eine Taube, das sei ja nur echt Blödsinn. Die Kirche sagt ja, der Heilige Geist, das ist das Leben. Dann sagt er, aber wir leben ja doch auch so. Wozu denn noch einen Heiligen Geist? Und ob das wirklich so ist, das wollen wir heute uns nochmal über die Bibel genauer angucken. Der heutige Predigttext steht im Römer, Kapitel 8, Verse 1 bis 11. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünden willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich gesinnt sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Doch das geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Als ich den Text gelesen habe und als Predigt nehmen sollte, da habe ich dann doch geschluckt. Heiliger Geist, das ist so nicht griffig, kann man sagen. Und meistens halten wir uns auch an Jesus und vielleicht auch an den Vater, aber Heiliger Geist ist immer so ein bisschen mysteriös. Pfingsten, da geht es ja um diesen Heiligen Geist. Naja, gehört irgendwie dazu. Im Alten Testament handelt der Vater. Auf einen Sohn wird nur hingewiesen. Sein Kommen wird beschrieben und vorausgesagt. Dann in den Evangelien kommt Jesus, der Sohn, ins Spiel. Der ruft uns zum Vater und stirbt schließlich am Kreuz für uns, nimmt unsere Sünden auf sich. Und dann schickt uns Jesus seinen Heiligen Geist. Das klingt gut. Nun ist also der Heilige Geist da und wir sind versöhnt mit Gott. Alles gut. Ja, so könnte die Pfingstgeschichte gehen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Das ist, wie es aussieht, nicht wirklich so. Wir sind doch alle Menschen. Wir sind alle Kinder von Adam und Eva. Wir sind eben, wie wir sind. Und da hilft auch keine Mühe, sich daraus zu befreien. Wir alle unterliegen dem Gesetz der Sünde. Punkt. So ist das. Wie äußert sich das nun? Gut ist, was mir nützt. Wir alle streben danach, dass wir unsere Wünsche bestmöglich durchsetzen. Mir geht es gut, wenn ich viel Geld habe. Mir geht es gut, wenn ich meine Pläne gut durchsetzen kann, durch Einfluss auf Entscheidungsgremien und wenn man andere dazu bringen kann, das zu tun, was mir nützt. Das ist ein natürlicher Egoismus. Der ist nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Oft ist es ja so, dass Dinge nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Wenn ich kann, werde ich versuchen, das zu ändern. Und wenn sich dann herausstellt, dass es nicht nur mir nützt, sondern auch anderen Menschen, dann nennt man das Innovation. Diese Dinge bringen oft die ganze Menschheit voran. Denken wir an die Entwicklung der Computer und Handys, an die Entwicklung von modernen Verkehrsmitteln und die Fortschritte in der Medizin. All das hat sich ja zunächst jemand mal ausgedacht, um etwas für sich besser zu machen. Und nun dient es allen. Also doch eine gute Sache. Ja, der Mensch hat sich eingerichtet. Er kommt ganz gut klar mit seinem Leben. Und man versucht, nicht schneller zu fahren als erlaubt, und man bricht nirgends ein, raubt keine Bank aus und ermordet keine anderen Menschen. Der Mensch ist doch gar nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird, oder? Naja, man kann ja noch etwas verbessern. Man kann akribisch darauf achten, das Gesetz einzuhalten. Und mehr noch, tue Gutes und rede darüber. Das zeigt dann allen, dass ich doch ein guter Mensch bin. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Er sagt, folge mir nach. Und wir tun es. Wir hören seine Gleichnisse und seine Reden. Wir versuchen, diese zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen. Gelingt dies, sind wir gute Christen. Ja, wir sind doch gar nicht so schlecht, wie immer behauptet wird. Klar, wir sind ja Menschen und es gelingt uns nicht alles. Aber im Großen und Ganzen schlagen wir uns doch ganz gut als Christen in dieser Welt. Wir sind begeistert von diesem Jesus. Wir erzählen anderen von ihm. Und so tun wir doch genau das, was das Evangelium fordert. Und dann stehen wir quasi mit dem damaligen Christen am Karfreitag unter dem Kreuz als Zuschauer und begreifen nicht, wieso unsere heile Welt plötzlich zerbricht. Wir haben uns doch auf Jesus verlassen. Und dann scheitert der so kläglich. Und auch wir gehen traurig weg und müssen erkennen, wir können da gar nichts machen. Unser ganzes Streben ist nach wie vor Egoismus. Aller christlicher Schein deckt doch nur den sündigen Menschen zu. So habe ich mich eingerichtet im Leben, auch im Leben als Christ. Nun haben wir ja vor kurzem den Karfreitag erlebt und Ostern mit der Auferstehung Jesu. Jesus ist also für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünde auf sich genommen. Aber bin ich da nicht wieder nur Zuschauer? Da passiert etwas, auch etwas ganz Wesentliches. Aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich kann natürlich darüber beten. Danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Und dann ändert sich nichts. Ich bin, wie ich bin. Ich habe nicht die Kraft, daran etwas wirklich zu ändern. So ist es auch den Jüngern damals ergangen. Sie waren Zuschauer des Geschehens. Sie hätten das alles auch am liebsten selber verhindert, wären weiter bei Jesus geblieben. Ihr Leben war doch so in Ordnung und es war so anders als vorher. Alles schien so richtig und gut. Und dann wird dieser Jesus getötet und alles ist wieder wie vorher. Ein schöner Traum ist geplatzt. Aber die Welt dreht sich weiter. Man geht wieder seinem Beruf nach, geht wieder fischen. Natürlich ist es gut zu wissen, dass Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat und uns versöhnt hat mit dem Vater. Aber all das ist ein fernes Geschehen, eher unwirklich und theoretisch. Hier setzt nun Paulus an und schreibt seinen Lesern, Jesu Tat hat doch ganz wesentlich mit euch zu tun. Es gibt nun keine Verdammnis mehr. Es ist möglich, dass ihr in den Himmel kommt und bei Jesus sein könnt, in seinem Reich. Das war vorher nicht so. Das ist nun anders. Keine Verdammnis für die, die Jesus nachfolgen, die seine Jünger sind. Nein, das steht hier gar nicht. Lesen wir genau. Die in Jesus Christus sind. Wie meint Paulus denn das? Es geht nicht darum, dass wir von Jesus wissen und sein Handeln nachvollziehen und bejahen. Es geht nicht darum, dass wir ihm nachfolgen oder gar imitieren. Es geht darum, dass wir ganz sein sind. Es geht nicht darum, dass wir sagen, Herr, was soll ich tun? Sondern, dass wir sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Ganz Jesus gehören, ganz in seinem Willen leben. Nicht mehr von Ferne stehen und zuschauen, was da passiert, sondern ganz eng mit Jesus verbunden sein. Wie kann denn das geschehen? Ich kann doch nicht einfach Jesus sein. Klar, das geht natürlich nicht. Aber Jesus ist der einzige geborene Sohn Gottes. Ich bin zwar auch Kind Gottes, aber ich bin geschaffen und wurden durch den Glauben im Heiligen Geist sozusagen von Gott als Kind adoptiert. Also, was verbindet mich nun mit ihm? Es wird deutlich, das ist der Heilige Geist, der in Jesus wohnt, der nun auch in mir Wohnung nimmt. Dieser Heilige Geist verändert nun alles. Schon seit Adam und Eva unterlag die Menschheit dem Zorn Gottes. Der Zorn richtet sich aber immer gegen die Sünde, nicht gegen den Menschen. Das Gesetz, das durch Mose den Juden vermittelt wurde und das ihnen zeigte, wie sie es richtig machen sollten und wie sie Gott angenehm sein konnten, sollte die Sünde offenbar machen. Aber die Konsequenz dieses Gesetzes war auch, dass die Sünde, die nun offenbar wurde, bestraft werden musste. Diese Sünde hat nun Jesus auf sich genommen und am Kreuz gesühnt. Wie konnte Jesus das nur? Die Antwort liegt im Heiligen Geist. Dieser Geist wohnte in Jesus. Dieser Heilige Geist ist Gottes Geist. Jesus nimmt nun alle unsere Sünden auf sich und stirbt dafür am Kreuz. So hat er unsere Sünden im Sinne des Gesetzes gesühnt. Nun sind wir frei vom Gesetz. Wir lesen in den Evangelien immer wieder, wie Jesus gestöhnt hat, wenn die Jünger mal wieder nichts verstanden haben. Sie lebten ja weiterhin unter dem mosaischen Gesetz. Es ging immer um einzelne Sünden, die bekannt und vergeben werden mussten. Aber das Gesetz des Heiligen Geistes ist schlicht die reine Göttlichkeit, die uns in die unmittelbare Nähe des Heiligen Vaters rückt. Und nur durch den Heiligen Geist ist das möglich. Wir verstehen das am besten, wenn wir uns die Aussage, der Sünde sollt, ist der Tod, vor Augen führen. Wer unter dem Gesetz steht, der wird sterben. Das ist einfach so. Und wir müssen erkennen, dass das für alle Menschen gilt, also auch für uns. Das Gesetz des Geistes aber macht lebendig. Durch den Heiligen Geist bekommen wir das ewige Leben geschenkt. Und das unabhängig davon, dass wir dann doch irgendwann mal sterben müssen. Der Heilige Geist kommt aus dem Himmel und er kommt in uns hinein. Nun sind wir in der Lage, das zu leben, was Gott will. Dadurch sind wir nicht mehr abhängig vom Gesetz, das Sünde mit dem Tod bestraft. Sünde bedeutet ja die unüberbrückbare Trennung von Gott. Der Heilige Geist nimmt uns da heraus. Es gibt keine ewige Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. So können wir leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat und ihm angenehm ist. Der Heilige Geist ist sozusagen Gott in uns und die Kraft, die uns von innen bewegen will. Das ist jetzt erstmal starker Tobak. Das müssen wir erstmal verdauen. Das hat Paulus auch so gesehen und führt dann ab Vers 3 seine Zuhörer noch einmal behutsam in die richtige Richtung. Er erklärt ihnen noch einmal, wie das gemeint ist. Paulus führt uns noch einmal vor Augen, wie es in der jüdischen Gemeinschaft ist. Gesellschaft. Es gibt das Gesetz. Danach sollen sich alle richten. Aber Paulus stellt auch heraus, dass dieses Gesetz niemanden gerecht machen kann. Das Gesetz kann nur aufzeigen, was gut und was falsch ist, nach dem Willen Gottes. Das Gesetz kann die Sünde nicht aus der Welt schaffen. Es kann lediglich über die Taten des Menschen richten. Der Mensch unterliegt demnach der Strafe des Gesetzes, er bleibt von Gott getrennt. Da greift nun Gott selbst ein, er sendet seinen Sohn. Das tut er aber nicht in Form einer heiligen Gotteserscheinung, die gekommen ist, um die Menschen endgültig zu richten. Das kommt erst später. Sondern Jesus wird als Mensch geboren und unterliegt somit auch diesem Gesetz. Aber er bekommt den Heiligen Geist mit, lebt damit in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Auf diese Weise konnte er ohne eigene Sünde die Sünden aller Menschen mit ans Kreuz nehmen und als Stellvertreter dort die Sünde tilgen. Damit wurde die Sünde als solche, also die Trennung von Gott, überwunden. Was heißt das für uns? Über Jesus ist der Weg wieder frei zu Gott. Der sündige Mensch kann sich Gott nicht nähern, aber der sündlose Sohn kann das. Und er bringt uns über sein Sterben selbst zu Gott. Wir müssen nur an ihn glauben. Aber wie geht das zu? Wir sind doch immer noch dieselben sündigen Menschen. Einen Unterschied, einen wesentlichen Unterschied, gibt es aber doch. Jetzt sind wir durchdrungen vom Heiligen Geist. Dieser erfüllt die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, und befähigt uns, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Mit seiner Liebe auf Menschen zuzugehen und das Gute zu tun, wie es Gott wohlgefällig ist. das verwandelt uns sozusagen zu gerechten Menschen. Da muss also etwas passieren in uns. Wir müssen uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Der Spruch, alles was mir nützt, ist gut für mich, muss über Bord. Das Ego muss aus der Lebensmitte verschwinden. Denn wenn wir immer unseren Vorteil suchen, sind wir ganz und gar fleischlich gesinnt, wie es Paulus ausdrückt. Suchen, was gut ist für Gott und was sein Wille ist, das ist geistlich gesinnt sein. Es ist wirklich gut für uns, dass Gott seinen Sohn zu uns gesandt hat, um uns in diesem Ringen um das Gute zu unterstützen. Ohne seine Hilfe wird das nichts. Aber merken Sie etwas? Wenn mich jemand unterstützt, dann muss ich letzten Endes das selber schaffen. Ja, so denken wir und wir fühlen uns wirklich fromm dabei. So Gott will, werde ich irgendwas. Oder mit Gottes Hilfe wird es mir gelingen. So gläubig das klingt, es ist doch wieder dieses fleischlich gesinnt sein. Ich mache und Gott hilft. Aber Paulus macht uns hier klar, es ist dieses total andere Leben mit dem Heiligen Geist. Der handelt für mich. Ich darf dankbar empfangen. Und da der Geist und Jesus eine Einheit bilden, steht in allem der Gang Jesu ans Kreuz dahinter. Keiner außer Jesus kann die Sünde wirklich tilgen. Wenn wir also weiter meinen, alles selbst machen zu müssen, dann enden wir im Tod. Vers 7 sagt es deutlich, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Da können wir uns noch so abmühen. Keiner kriegt es wirklich hin, aus eigener Kraft Gott wohlgefällig zu werden. Das beste Gesetz hilft da nichts. Erinnern wir uns, das Gesetz ist gar nicht dafür gegeben, Gott wohlgefällig zu werden. Das Gesetz zeigt nur auf, was gut und was böse ist und richtet den Menschen, der unter diesem Gesetz steht. So wird das also nichts mit der Gottesnähe. So werden wir Gott nicht wohlgefällig. Es hilft uns auch nicht, wenn wir bewusst auf Dinge verzichten, um Gott wohlgefällig zu werden. Wir können uns noch so bemühen, Erkenntnis zu erlangen, uns selbst zurücknehmen und Gott von ganzem Herzen lieben. Alles ganz toll und sicher nicht falsch. Aber es überwindet nicht den Sund, der zwischen Gott und den Menschen ist. Denn all dies Streben nach Frömmigkeit ist doch letzten Endes nur das Streben nach menschlicher Anerkennung. Schau Gott, worauf ich alles für dich verzichte und wie ich mich demütige. Das musst du doch nun mal anerkennen und mich gut annehmen. Mal wieder haben wir alles gemacht und sind damit immer noch fleischlich gesinnt und dem Tode nicht eine Spanne entkommen. Es geht nicht aus uns heraus. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt uns dieser Text. Da könnte man ja echt verzweifeln. Ja, das ist wohl wahr. Aber Paulus stellt dann aber auch gleich klar, macht euch keine Gedanken, ihr seid geistlich und nicht fleischlich. Wie jetzt? Auf einmal doch geistlich? Na klar, wer Christ ist, bekommt den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist er eigentlich gar kein Christ. Allenfalls christlich. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Wenn jemand irgendwo wohnt, dann ist er nicht nur als Gast da. Er ist immer da und nicht nur sporadisch mal zu Besuch. Wir brauchen Gott da gar nicht erst zu bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Der ist längst in uns und bestimmt unser Denken und Handeln. So ist Jesu Gang ans Kreuz nicht eine theologische Theorie, sondern er hat uns ganz konkret damit erlöst, von dem Gefangensein im alten Ego. Hier wird es fleischlich genannt. Und dann noch einmal der klare Satz dazu. Wenn dem nicht so wäre, dann brauchten wir hier gar nicht weiterzureden. Dann würden wir gar nicht zu ihm gehören, also gar keine Christen sein. Nun hat Paulus das klar herausgearbeitet. Jesu Geist wohnt in uns und treibt uns an. Aber sieht die Wirklichkeit nicht anders aus? Kann irgendjemand von uns durch Wände gehen? Kann irgendjemand von uns sagen, dass er nie krank wird oder auch nur keinen Schmerz erleidet, wenn er sich verletzt? Wir stecken also noch nach wie vor in diesem Leib fest, mit all seinen Nachteilen. Jesus hat zwar der Versuchung durch den Teufel widerstehen können, aber mit seinem Leib ist es ihm genauso ergangen wie uns, bis er Ostern dann auferstanden ist. Aber Paulus stellt klar, den sündigen Leib müssen wir noch ertragen. Es ist, wie es ist. Aber in uns wohnt ja bereits der Heilige Geist. Dieser Geist macht lebendig, er treibt uns an zu neuem Handeln und verändert von innen heraus. Ich möchte das mal mit einem Auto vergleichen. Ohne Motor geht da gar nichts. Es kann seinen Zweck nicht erfüllen. Aber mit einem guten Motor kommt Bewegung in die Sache. Ortswechsel werden möglich und Ziele erreichbar. Der Heilige Geist in uns ist auch so ein Motor. Aber anders als die Sünde, die uns bisher angetrieben hat, werden wir nicht mehr gezwungen, etwas zu tun. Paulus hat einmal festgestellt, was ich tun möchte, tue ich nicht. Was ich aber vermeiden will, das tue ich doch. So treibt uns die Sünde mit seinen Versuchungen an, dem entkommt keiner. Aber der Heilige Geist in uns nicht so. Dieser Motor will aktiv gestartet werden. Er fährt nicht einfach von alleine los. Der Heilige Geist in uns ist unheimlich mächtig. Er besiegt sogar die Sünde, die uns bisher fest im Griff hatte. Aber er tut das nicht ohne unser Einverständnis. Gottes Liebe ist und bleibt ein Angebot, das wir Menschen annehmen müssen. Wenn wir uns allerdings dafür öffnen, dann können wir mit Hilfe des Geistes großartige Dinge tun und bewegen. Dazu habe ich einen Text gefunden, der das noch einmal sehr deutlich macht. Er stammt aus dem Neukirchener Kalender vom 5.2.1982. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der den Weg hell macht. Er zeigt unser Leben in einem neuen Licht. Wie der Kraftstoff im Tank, der den Wagen voranbringt. Er hilft uns nicht, stecken zu bleiben, wo es schwierig wird. Wie ein Seil, an dem man sich festhalten kann. Er gibt uns Halt, wenn wir abzustürzen drohen. Wie eine Verkehrsampel, die zum Warten und Gehen auffordert. Er signalisiert, wann wir handeln oder Geduld haben sollen. Wie der Perpendikel, mal so in Klammern, das ist ein Pendel an der Uhr, musste ich auch erst nachschlagen, der für Bewegung sorgt, er schafft, dass wir die Hände nicht in den Schoß legen. Wie ein guter Freund, der in der Not zurechthilft. Er ermutigt, tröstet und schafft in uns neue Hoffnung. Wie Mörtel, der die einzelnen Steine zusammenhält. Er macht aus vielen Einzelnen eine große Gemeinde. Soweit der Text. Aber das ist nicht alles, was sich verändert, wenn man Christ wird. Der Heilige Geist, den wir empfangen haben, ist derselbe Geist, der in Jesus wirkt. Er ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Durch ihn bekam Jesus den neuen Leib, in dem er jetzt wieder beim Vater ist. Und das ist dann wirklich unglaublich. Dieser Geist wohnt auch in uns. Er erfüllt uns ganz aus und er verändert uns von innen heraus. Es ist dem Heiligen Geist möglich, den Menschen in seinem Wesen zu verändern. Alle Bemühungen, die von uns bisher ausgegangen sind, um unser Leben besser zu machen, ja, christlich erscheinen zu lassen, sind nur der untaugliche Versuch, aus eigener Kraft die Sünde zu überwinden. Nein, das schafft nur der Heilige Geist in uns. Wir müssen ihn nur lassen. Dann ergibt sich alles andere wie von selbst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere von alleine zufallen, lesen wir in Matthäus 6, Vers 33. So prägt dies auch mein morgendliches Gebet. Ich bete nicht, Herr, heute liegt Folgendes an und muss getan werden, bitte segne meine Bemühungen, sondern, Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Was ist für dein Reich heute wichtig? Dann fallen mir oft Dinge ein, die noch vorbereitet werden müssen oder dass ich auf jemanden zugehen soll, den ich verletzt habe, um mich zu entschuldigen und so weiter. Aber es kann auch passieren, dass mir klar wird, Geplantes einfach nicht zu tun und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist alles im Griff hat. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Es gibt immer wieder Überraschungen in der Beziehung zu ihm. Er ist überraschend lebendig. Lassen wir uns anstecken von dieser Lebendigkeit. Nein, vielmehr geben wir dem Heiligen Geist in uns Raum zu wirken. Dann sind wir dem Himmel schon ein ganzes Stück nahe. Amen.